Liebe Gemeinde, ich habe etwas Besonderes mitgebracht. Die letzten Wochen habe ich ganz viel über was gepredigt? Über Jesus, stimmt's? Über den Vater, über Gott, über den Heiligen Geist. Wir sind kostbar. Die wichtigste Frage des Lebens, denken wir an die Perle, die ein Kaufmann suchte. Denken wir an den Schatz im Acker am letzten Sonntag. Denken wir an Jesaja, den sogenannten zweiten Jesaja, die Kapitel von 40 bis 55 im Propheten Jesaja. Du bist kostbar und so weiter. Und ich glaube einfach, dass das in uns etwas bewirkt hat. Ich denke an den guten Hirten, an Psalm 23. Alles hängt damit zusammen, dass er wirklich das Zentrum von allem ist, von der Gemeinde. Es gibt auf der Erde keinen Tempel mehr, auch wenn diese eine Gemeinde einen sogenannten Tempel hat, werden die Leute, die in diesen Tempel gehen, ganz eindeutig sagen, nicht das ist der Tempel, sondern wir, die wir hier in diesem Gebäude sind, wir sind der Tempel. Ich möchte vielleicht auch in den nächsten Wochen, das weiß ich noch nicht, mich auf ein sehr praktisches Terrain begeben und heute mit euch ein paar Gedanken teilen. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gehört habt. Der ganz praktische Titel meiner kurzen Predigt heißt Die Bedeutung der Frauen in unserer Gemeinde. Meine Mutter, als ich ihr das sagte gestern, sie fragt mich immer, ja, worüber willst du sprechen? Und dann sagte sie gleich danach, aber denk auch an die Männer. Ich habe gesagt, Mutti, da wird oft genug dran gedacht. Wie wäre es mit den Frauen? Okay. Und meine Predigt besteht aus vier Teilen. Der letzte Teil wird der interessanteste Teil sein und ich hoffe auch für ein ganz bisschen Gesprächsstoff sorgen. Ich sage euch ganz ehrlich, dieses Thema Frauen in der Bibel, Frauen im Reich Gottes, die Bedeutung der Frau in der Leitung der Gemeinde, ist etwas gewesen, was mich viele, viele Jahre immer berührt hat. Ich selber bin aber jemand gewesen, der in meiner letzten Gemeinde, die ich geleitet habe, aus Rücksicht auf das Netzwerk, in dem wir waren und in dem die Gemeinde heute noch ist, eine Frau davon ausgeschlossen haben, eine Älteste sein zu können. Also Leitungsverantwortung wahrzunehmen. In dem Netzwerk, in dem wir davor waren, das ist jetzt ungefähr 10 Jahre zurück, war es genauso. Und ich merke, wie ich mich da eigentlich ein bisschen selber amputiert habe. Und seit ein paar Jahren bin ich in eine neue Freiheit gekommen. Es ist so, wenn du eine Gemeinde leitest mit einem Team, dann bist du einer gewissen Solidarität verpflichtet, mit einem Team zusammenzuarbeiten und für Einheit in der Gemeinde zu sorgen. Und dann darf man auch nicht immer das sagen, was man persönlich meint, sondern man hat das zu sagen, was Konsens für die ganze Gemeinde ist. Ich möchte euch heute ein bisschen das sagen, was ich wirklich denke, schon immer gedacht habe, aber was erst so in den letzten Jahren für mich zur vollkommenen Klarheit geworden ist. Dass Frauen und Männer auch im Reich Gottes absolut nicht nur gleich erlöst und gleich geliebt und gleichwürdig sind, sondern auch gleichberechtigt sind, gemäß ihren Charismen, gemäß ihren Gnadengaben, gemäß ihren Berufungen und Fähigkeiten im Reich Gottes arbeiten zu können. Das heißt nicht, dass eine Frau leiten muss, aber das heißt auf jeden Fall, dass sie leiten kann, wenn sie es kann. Und in dem Maße leitet, wie sie es auch wirklich kann. Wahrscheinlich, das muss ich jetzt auch dabei sagen, sind wir Männer von Gott her durch unsere Psyche mehr dazu bestimmt, wichtige Leitungsverantwortung zu übernehmen als Frauen. Das liegt an ganz einfachen biologischen Gegebenheiten. Aber daraus ein Macho-Verhalten zu machen und eine Exklusion zu betreiben, in dem Sinne, die Hälfte der Menschen darf nicht Leitungsverantwortung in einer Gemeinde wahrnehmen. Das kann ich nicht mehr unterstützen. Ich habe einige Bücher auch dazu gelesen und dieses hier hat mir meine liebe Schwester Eva Maria gestern zum Geburtstag geschenkt. Es ist schon ein bisschen älter, ursprünglich war das in Englisch, Why Not Women heißt es auf Englisch. Der deutsche Titel jetzt einfach nur, Warum nicht? Und geschrieben ist es von einem sehr bemerkenswerten Mann, nämlich von Lauren Cunningham. Und Lauren Cunningham ist der Begründer von Jugend mit einer Mission. Das ist nicht irgendein Pastor irgendeiner Gemeinde oder irgendein Apostel, das ist wirklich der Begründer und Leiter einer Bewegung, die die ganze Welt verändert hat. Jugend mit einer Mission ist in allen Ländern vertreten und zwar seit vielen Jahrzehnten. Jugend mit einer Mission kam damals auch nach Bielefeld und durch sie haben wir angefangen, den modernen Lobpreis zu entdecken. Jesus will uns bauen zu einem Tempel als Wohnung für den Heiligen Gott. Und als wir dieses Lied damals anfingen zu singen, da haben sich mir meine Haare aufgestellt oder die Fußnägel gekrallt, ne? Gekrümmt. Das war eine neue Art von Lobpreis. Indem wir diese Lieder sangen, waren wir in tiefer Anbetung. Wir haben uns auf den Boden gelegt und einfach den Vater angebetet für seine Gnade. Das kam alles durch Jugend mit einer Mission. Die Bedeutung von Youth with a Mission, YWAM, wie das einfache Mitarbeiter sagen, unsere Maike war mit Jugend mit einer Mission zum Beispiel zuerst in Norwegen und dann in Myanmar und so weiter. Gut, zurück zu Lauren Cunningham. Er hat dieses Buch geschrieben, Frauen in christlich-kirchlichen Führungspositionen. Dies ist jetzt Effis Original. Sie hat gesagt, ich darf darin nichts unterstreichen. Aber wenn ich ein Buch lese, dann muss ich unterstreichen und das werde ich sehr kräftig durcharbeiten. Es wird heute wahrscheinlich in unserem Briefkasten liegen, hat sie mir gesagt. Das, was sie mir besorgt hat. Also, aber ich möchte mit euch heute Morgen einfach ein paar grundlegende Gedanken, einfach einen Einstieg zu diesem Thema machen. Dieses Thema hängt dann auch zusammen mit dem Gedanken von Hausgemeinden. Also, ich werde zwei Bereiche, Frauen in Leitung und Struktur der Gemeinde, in diese Richtung geht das, was ich euch sagen will. Fangen wir einfach mal an. Der erste Teil von den Vieren ist Grundlegendes zur Bedeutung der Frau in der Bibel. Alles ist jetzt nur, was ich sage, sehr, sehr grundsätzlich. Das fängt mit einer ganz wichtigen Erkenntnis an. Und zwar heißt es in 1. Mose Kapitel 2. Da sagt Gott, Yahweh, der Herr, es ist nicht gut für den Menschen, dass er allein ist. Ich will ihm eine Hilfe schaffen. In manchen Übersetzungen steht eine Gehilfin. Und so haben wir es auch immer verstanden in den Gemeinden und das ist heute in den meisten Gemeinden noch der Fall. Die Männer haben das Sagen und die Frauen helfen dabei. Wenn wir bedenken, dass hier vor 3000 Jahren aufgeschrieben worden ist, was Gott getan hat, er hat uns Männern eine Hilfe. Und hier ist nicht gemeint, der Mann tut etwas und die Frau hilft ihm dabei, sondern hier ist ein Mann in Seenot. Der ist in den Wellen, der ist im Meer, der sagt, ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht, ich arbeite, ich bin kaputt, wie soll ich dieses Leben meistern? Ich fühle mich alleine so unwohl und jetzt kommt Gott und macht aus ihm heraus eine neue Person. Und diese Person kommt zu ihm und sagt, ich helfe dir. So herum seht es mal. Und wer ist in dem Moment der Größere? Der, der dem in Seenot geratenen hilft oder der, dem geholfen wird? Ein paar Verse weiter kommt jetzt allerdings dieses, ich habe es heute Morgen noch einmal gelesen, dieser furchtbare Fluch. Und ich werde jetzt euch auch erklären, wie wir den zu verstehen haben. Nachdem Adam und Eva gesündigt hatten, heißt es hier in Vers 16, Kapitel 3, Vers 16, 1. Mose. Zum Weib aber sagte er, viele Mühsal will ich dir bereiten, wenn du Mutter wirst. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und doch nach deinem Manne Verlangen tragen. Er aber wird dein Herr sein. Zum Manne sagte er, weil du der Aufforderung deines Weibes nachgekommen bist und von dem Baum gegessen hast, von dem zu essen ich dir ausdrücklich verboten hatte, so soll der Ackerboden verflucht sein um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Gestrüpp soll er wachsen lassen und du sollst dich vom Gewächs des Feldes nähren. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst. Das ist jetzt so formuliert, dass manche daraus den furchtbaren, ehrfurchtgebietenden Gott sehen, der uns Menschen verflucht. Ich möchte euch eine andere Perspektive eröffnen. Hier ist der Vater im Himmel, der vor Adam und Eva steht und dessen Herz von Schmerzen zerrissen ist. Und er sagt, weil ihr nicht vertraut habt, werdet ihr die Folgen davon tragen müssen. Aber diese Folgen lege nicht ich euch auf, sondern die Sünde wird sie euch auferlegen. Und immer hatten die Menschen von Nimrod über irgendwelchen anderen gewalttätigen Männern, sie hatten es in der Hand, ob sie Machos, ob sie Despoten, ob sie Herrscher sein wollten oder ob sie zurückgingen zum Vater und gesagt haben, ich möchte mit meiner Frau in Liebe leben. So wie Abraham und Sarah in einer wunderbaren Gemeinschaft gelebt haben. Das, was hier steht, ist die furchtbare Folge unserer Sünde, aber nicht der Wille Gottes. Bitte nehmt das an. Das ist nicht der Wille Gottes. Es ist nicht der Wille Gottes, dass der Mann der Herr seiner Frau ist oder der Herrscher. Wir haben bei uns, bei meinen lieben Türken, habe ich neulich ein Video gezeigt aus dem zweiten deutschen Fernsehen, wo jugendliche türkische Leute gefragt wurden zu dem Verhältnis von Mann und Frau. Und sie doch ohne rot zu werden gesagt haben, ja, das ist bei uns so, so verstehen wir das, die Frau gehört dem Mann. Das geschieht jetzt im 21. Jahrhundert. Noch immer ist von vielen Menschen nicht begriffen worden, was Gott wirklich wollte. Nämlich Mann und Frau in wunderbarer Gemeinschaft, als Team. Der Mann mit seinen männlichen Gaben, die Frau mit ihren fraulichen Gaben, aber beide gemeinsam. Angebunden an Gott und von ihm inspiriert. Ich eile jetzt mal weiter. Denkt einfach mal an die Frauen, an die Persönlichkeiten in der Bibel. Ich erwähne nur mal Folgendes. Ich habe festgestellt, dass die Frauen, die in der Bibel namentlich erwähnt werden, mehrheitlich unanfechtbare Personen waren. Sarah, mit einer einzigen Ausnahme, die Frau von Abraham, hat einmal gelacht im Zelt, als Gott kam und sagte, ihr werdet ein Kind bekommen. Ansonsten war diese Frau eine unanfechtbare Person. Hannah war eine unanfechtbare Person, die Mutter von Samuel. Abigail, die zweite Frau von David, war eine ganz starke Persönlichkeit, wie sie mit ihrem Mann Nabal umgegangen ist. Und zwischen David, der schon den ganzen Hausstand da ausrotten wollte, sich auf die Knie geworfen hat und um Gnade gefleht hat. Und sie war eine weise Frau. Deborah, Maria, die Mutter Jesu, Lukas 8, Vers 1 bis 3, die Frauen, die Jesus Dienste leisteten. Und dann ganz besonders die Frauen als Zeuginnen der Auferstehung. Alles nur Frauen. Die Männer haben sich zusammengekniffen und irgendwo versteckt. Und das ist aufgeschrieben worden vor mehr als 2000 Jahren. In einer Zeit, wo in Deutschland, hier in unseren Wäldern, fürchterliche Barbaren hausten und Bäume angebetet haben. Da ist das aufgeschrieben worden. Mein zweiter Teil. speziell Frauen als Mitarbeiterinnen von Paulus und als Leiterinnen von Hausgemeinden in seiner Grußliste von Römer 16. Wir schlagen jetzt einmal Römer 16 Kapitel, das 16. Kapitel auf. Römer Kapitel 16. Diese Grußliste von Paulus in diesem Kapitel hat mich immer schon inspiriert und seit vielen Jahren weiß ich, dass da zur Hälfte Frauen genannt werden und zur Hälfte Männer. Ich kann euch 8 Frauen nennen. 8 Frauen, die gucken wir uns jetzt mal ganz kurz an. Da ist zum Beispiel in Vers 1 unsere Schwester Phöbe. Ich empfehle euch aber, Vers 1 in Kapitel 16 vom Römerbrief. Ich empfehle euch aber unsere Schwester Phöbe, die im Dienst der Gemeinde zu Kenchrea steht. Nehmt sie im Herrn auf, wie es sich für Heilige geziemt, und steht ihr in allen Fällen, wo sie eurer bedarf, hilfreich zur Seite, denn sie hat gleichfalls vielen Beistand, Fürsorge geleistet, auch mir persönlich. Erst dann, wenn man jetzt auch mal bereit sind, einen Kommentar zu schauen und sich ein bisschen tiefer in diese Verse vertieft, dann entdeckt man einige Dinge, die man oberflächlich nicht unbedingt wahrnimmt. Zum Beispiel die Tatsache, erstmal, sie ist unsere Schwester. Eine besondere Nähe verbindet Paulus mit dieser Frau. Und hier steht bei Dienst ein Wort, das für ein offizielles Amt dasteht. Diese Frau war nicht nur einfach eine Dienende, sie war Diakonin und Diakonin in einer leitenden Aufgabe. Nehmt sie im Herrn auf. Ja, wahrscheinlich muss Paulus das immer wieder sagen. Hey Leute, das ist eine besondere Frau. Bitte herrscht nicht über sie, unterdrückt sie nicht, sondern bringt sie in die Verantwortung, die Gott ihr gegeben hat. Wir Männer müssen immer wieder lernen und wahrscheinlich aufgefordert werden, unsere Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde liebt, und ihnen Verantwortung zu geben und uns nicht über sie zu stellen. Und zu meinen, aus irgendeinem Grund muss man bei einem Ehepaar immer den Namen des Mannes zuerst nennen und dann den der Frau. Pfui, weg damit. Und das Zweite ist, wo es hier heißt, wo sie eurer bedarf, hilfreich zur Seite, denn sie hat vielen Beistand geleistet, und da steht etwas im Urtext, was darauf schließen lässt, dass sie eine offizielle Fürsorgerin dieser Gemeinde war. Leute kamen in diese Gemeinde auf der Durchreise, da war ein Kommen und Gehen und sie war verantwortlich für diese Menschen. Sie war eine Fürsorgerin, sie war eine Autoritätsperson. Leider muss man das immer so ein bisschen hinter den Zeilen sehen, weil natürlich auch Paulus als ein Kind seiner Zeit den Traditionen und den Anschauungen dieser Zeit unterworfen war. Er konnte noch nicht so die Dinge schreiben, und man merkt das in verschiedenen Briefen, wenn er zum Beispiel auf der einen Seite sagt, da ist nicht mehr Mann und Frau, nicht mehr Arm und Reich, nicht mehr Grieche und Jude, sondern alle sind eins in Christus. In solch einem Vers erhebt er sich zu einem Anwalt, man könnte sagen, des deutschen Grundgesetzes. Ja? Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Punkt. Nicht irgendwie aber, sondern so ist es. Und an anderen Stellen sagt er, die Frauen schweigen in der Gemeinde. Ihr wisst mittlerweile, zu welchem Vers ich mich lieber halten möchte. Und ich versuche auch nicht immer, diese Dinge unbedingt zu harmonisieren und dann irgendwelche Kniffe vorzunehmen, um dann doch irgendwie so... Nein, ich merke einfach, dass manche Verse in der Bibel aus der Anerkennung der damaligen Tradition geschrieben worden sind. Dass eine Frau sich die Haare damals hat wachsen lassen und Männer unbedingt kurze Haare haben mussten, und die Sache mit der Kopfbedeckung und so weiter. Okay, wir schauen mal ein bisschen tiefer. Vers 6, grüßt Maria, die sich hingebend für euch gemüht hat. grüßt Maria. Sie wird extra genannt. Das war nicht nur eine, da waren wahrscheinlich viele, die auch tolle Frauen waren, aber diese wird ganz besonders hervorgehoben. Ich vermute, dass die Mühe, die diese Maria ausgeübt hat, eine ganz besondere war, dass sie hier eben auch namentlich genannt wird. Wir gehen mal zu Vers 12, Frau 3 und 4. Grüßt Tryphäna und Tryphosa, die eifrig im Herrn arbeiten. Das waren ganz besondere Frauen, die vielleicht auch so wie andere etwas getan haben, aber sie werden offiziell hier von Paulus genannt. Grüßt die geliebte Persis, die eine treue Arbeiterin im Herrn gewesen ist. Interessant ist dabei, dass die Person nicht nur einfach gegrüßt werden, grüßt die und die und die und die, sondern zu jeder sagt Paulus dann auch ein Attribut. Er begründet das. Und das waren Menschen, die gemäß ihrem Charisma, und damit kommen wir zu diesem wichtigen Gedanken der Gnadengaben, mit denen wir uns ja hier auch jetzt demnächst mal beschäftigen wollen. Sie dienten aus ihrem Charisma heraus. Und ich denke, das war die Kraft des Heiligen Geistes und nicht irgendeine Bibelschule oder irgendein Ritual, sondern sie handelten aus der Kraft, die in ihnen lebte. Die geliebte Persis. Jetzt gehen wir zu Vers 13. Grüßt den im Herrn auserwählten Rufus und seine Mutter, die auch mir eine Mutter gewesen ist. Wie können wir auf der einen Seite sagen, eine Person ist mir eine Mutter gewesen, auf der anderen Seite sage ich aber, sie darf kein Amt in der Gemeinde ausüben? Vers 15, grüßt Philologus und Julia, Nereus nebst seiner Schwester, auch Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Julias war auf jeden Fall eine Frau und dann Nereus nebst seiner Schwester. Möglicherweise ist sogar die Schwester wichtiger gewesen als Nereus, aber man erwähnt immer dann den Mann zuerst, er darf ja nicht übergangen werden. Nebst seiner Schwester. So, das ist, wenn ihr das mal zusammengezählt habt, sind das 8 Personen. Und damit kommen wir zum dritten Teil meiner Predigt. Und das ist jetzt die Hausgemeinden von Priscilla und Aquila. Da lesen wir jetzt nochmal die ersten Verse vom 16. Kapitel und gehen dann zu Apostelgeschichte 18, ein ganz interessantes Kapitel. Da heißt es, Vers 3 und 4. Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Kopf eingesetzt haben. Man könnte auch sagen, ihren eigenen Hals hingehalten haben. Wofür nicht ich allein ihnen zu Dank verpflichtet bin, sondern auch sämtliche Heiden christlichen Gemeinden. Sämtliche Heiden christlichen Gemeinden sind den beiden und Priscilla wird immer zuerst genannt und dann Aquila. Ich komme gleich darauf. Aber alle Heiden christlichen Gemeinden sind ihnen zu Dank verpflichtet. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus. Aquila und Priscilla sind Menschen gewesen, die als Ehepaar zusammengearbeitet haben. Und wo immer sie hinkamen, haben sie Hausgemeinden gegründet. Auf das Thema komme ich ja gleich nochmal zu sprechen, im letzten Teil. Zuerst einmal, Paulus nennt sie als seine Mitarbeiter. Und das ist typisch neutestamentlich. Im Neuen Testament gibt es eigentlich Geschwister und Mitarbeiter. Geschwister können zu Mitarbeitern werden und Geschwister bleiben auch manchmal einfach nur Geschwister, aber wir sind ein Team, wir arbeiten zusammen, wir sind im Reich Gottes, da gibt es keine Rangstellungen. Am höchsten ist der Senior Pastor, dann kommt der Leading Pastor, dann kommen die Elders, dann kommen die Deacons und dann kommen nochmal und so weiter und so weiter. Als ob wir Menschen das gerne wollen. Vielleicht kommt das aus den Kampfakademien, aus den Bundeswehren der verschiedenen Länder oder in früheren Jahren, wo es dann Orden gab und dann wurdest du mit immer mehr Orden bestückt. Und leider haben Gemeinden diese Einstellungen für sich übernommen und in ihrer Leiterschaft solche Dinge dann auch praktiziert. Das ist nicht die Art des Neuen Testaments. Meine Mitarbeiter, die für mich Kopf und Kragen riskiert haben, so können wir das mal sagen, sie haben sich total für Paulus eingesetzt. Da wurde kein Streit, da wurde nicht eine Gemeinde durch Streit entzweit, sondern Priscilla und Aquila haben ganz klar erkannt, dass Paulus ein von Gott gesetzter Apostel war. Aber Paulus hatte damit nicht einen Status oder irgendein Recht, sondern er war einfach charismatisch, er war begabt, er war von Gott her gebraucht und das erkennt man ganz natürlich an. Deswegen hat aber keiner irgendein Vorrecht, sondern alle sind eins im Herrn. Und grüßt die Gemeinde in ihrem Haus. Ich möchte ganz kurz, ich merke, die Zeit ist heute sehr fortgeschritten, nur ein paar Besonderheiten hier einmal aufführen. Nur einmal in der Schrift. Also hier seht ihr doch, grüßt Prisca und Aquila. Ja? Lass uns mal ganz kurz zur Apostelgeschichte gehen. Apostelgeschichte Kapitel 18. Da ist das einzige Mal, wo es heißt, hierauf verließ Paulus Athen, von Vers 1 an, und begab sich nach Korinth. Dort traf er einen Juden namens Aquila, der aus Pontus stammte und erst vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war, weil Kaiser Claudius alle Juden aus Rom hatte ausweisen lassen. Paulus besuchte die beiden, und weil er das gleiche Handwerk betrieb wie sie, blieb er bei ihnen wohnen und arbeitete mit ihnen zusammen. Sie waren nämlich nach ihrem Handwerk Zeltmacher. Wenn du hier ganz genau hinschaust, siehst du jetzt einmal, dass Aquila zuerst genannt wird mit seiner Frau Priscilla. An anderen Stellen, und zwar 5 insgesamt im Neuen Testament, wird immer Priscilla zuerst genannt und dann Aquila. Und das bedeutet in der damaligen Schriftsprache, dass sie die eigentlich Handelnde war. Ein katholischer Ausleger hat kurz und bündig formuliert, die Missionarin Priscilla und ihr Gatte Aquila. So einfach ist das. Und das ist vor 2000 Jahren gewesen. Aber die Gemeinde Jesu leider unter der Leitung des oder unter dem Einfluss des Teufels hat sich immer wieder den gesellschaftlichen Gepflogenheiten angepasst. Ja, die Männer sind die Eigentlichen, die Männer bestimmen die Weltgeschichte und so ist die Gemeinde viel unterdrückt worden. Ich denke, ich werde zu späteren Zeiten da noch einmal drauf zu sprechen kommen. Das Zweite, was von den beiden gesagt werden kann, ist, wo immer sie waren, da entstanden Hausgemeinden. Ich gehe da jetzt nicht mehr weiter drauf ein. Später im 18. Kapitel heißt es, und Paulus verlegte dann seinen Wohnsitz von Korinth nach Ephesus. Er verließ also Korinth und ging nach Ephesus. Was machen Priscilla und Aquila? Sie gehen mit ihm. Jetzt müssen wir bedenken, dass Aquila aber ein Zeltmacher war, der übrigens heißt immer sie. Nämlich Priscilla hat wahrscheinlich auch Zelte gemacht oder mitgeholfen. Und die beiden mussten ihren kompletten, ja, ihr ganzes Unternehmen zusammenrollen, zusammenpacken und sie sind mit Paulus gegangen. Und natürlich in Ephesus haben sie dann wieder eine Hausgemeinde gegründet. Und lass mich das noch sagen. Und dann gibt es nämlich den Juden Apollos, der aus Alexandria stammte. Und in den Schriften außerordentlich bewandert war und er war ein echter Apostel. Und er kommt jetzt nach Ephesus, und tut da einen Dienst vom Herrn. Und er bezeugt den Leuten, dass Jesus der Christus ist. Was machen Priscilla und Aquila? Sie setzen sich mit ihm in Verbindung, dann heißt es lapidar, und dann gingen sie zu ihm und setzten ihm die Lehre Christi noch genauer auseinander. So ungefähr, lieber Apollos, du bist sehr begabt und du wirst wahrscheinlich ein zweiter Paulus werden, aber du hast einige Dinge noch nicht verstanden. Wir helfen dir. Das haben sie gemacht. Okay. So, ich glaube, warte mal. Nee, das war's. Ja, jetzt komme ich zum letzten Teil und frage mal, ob wir da die erste Folie haben können. Ich möchte mit euch jetzt einmal überlegen, was diese Dinge, wir haben hier zwei Schwerpunkte, einmal die Bedeutung der Frau in der Bibel und natürlich auch für unsere Gemeinde. Und wenn ich uns alle so anschaue, dann merke ich, dass Gott euch als Frauen in unserer Gemeinde, speziell hier in dieser Gemeinde, ganz besonders gesegnet hat und in euch einige Pfunde reingelegt hat. Und ich möchte, dass ihr die benutzt. Jetzt schauen wir uns mal hier diese Karte an. Hasewinkel, Herzebrock, Reda-Wiedenbrück, Gütersloh, Marienfeld und Riedberg. Oelde. So, das ist wie ein großes Dreieck. Ne? Das ist hier die eine Kathete, hier ist die Hypotenuse und hier ist noch eine Kathete. So sieht das aus. Das, was ich jetzt euch mitteile, ist ein Teil von meiner Herzensvision. Und ich gebe euch das einfach mal nur zu bedenken. Betet wirklich darüber, redet darüber. Könnte das eine zukünftige Entwicklung unserer Gemeinde sein? Jetzt das nächste, nämlich Hausgemeinden im Reda-Wiedenbrücker Land. Es ist okay, wir haben hier ein paar tolle Räumlichkeiten und wir kommen hier zusammen, aber jeder von euch muss sich ganz schön anstrengen, wie er hier hinkommt. Auto anmachen und wehe mal, du hast kein Benzin, wie willst du dann hier hinkommen? Wie sind die Busverbindungen? Es ist ein großes Land, das Reda-Wiedenbrücker Land. Wir kommen hier einmal in der Woche zusammen, haben einen tollen Gottesdienst, okay. Aber heute Nachmittag beginnt schon der Alltag. Essen, kochen, machen, tun, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Was ist da? So. In Wiedenbrück haben wir seit einiger Zeit eine Hausgruppe, nämlich eine Hausgemeinde in dem Haus der Leubners. Alle Leute, die in Wiedenbrück wohnen, haben die Möglichkeit, schnell dahin zu kommen. Kletus und Felix wohnen zum Beispiel fast nebenan. Leider habe ich sie bisher erst einmal in unserer Hausgruppe gesehen. Aber die beiden haben auch einen ganz schweren Job. Gucken wir uns das nächste Mal an. So, ich weiß, dass seit vielen Jahren im Hause unserer lieben Familie Höpfner auch eine Hausgruppe existiert. Und ich weiß, dass unser lieber Johannes und seine Frau Luise so sich auch bemühen, in ihrem Haus die Möglichkeit zu geben, dass Menschen zusammenkommen und einfach ganz persönlich sich austauschen und miteinander Gemeinschaft haben. Die Angelika ist mittlerweile weggezogen nach Osnabrück. Auch könnte jetzt durch Angelika in Osnabrück eine neue Hausgemeinde entstehen. Da wissen wir aber nichts von. Aber Gisela kommt wohl ab und zu und Jutta Bergmann wahrscheinlich auch. Okay, das heißt, diese beiden Personen, die wir hier gar nicht mehr sehen, werden in der Hausgruppe, da haben sie eine Bleibe, da haben sie einen Punkt zum Andocken. Häuser können unsere Welt verändern. Und darüber werde ich noch einige Male sprechen. Okay, jetzt sind wir schon einen Schritt weiter und auf einmal kommt Marienfeld in den Blickpunkt. So, in Marienfeld gibt es ein wunderbares Ehepaar, nämlich Lucia und Peter Sievert. Und die beiden sind richtige Arbeiter im Herrn. Lucia ist mittlerweile schon ein bisschen erschöpft. Und aus der Erschöpfung, weil sie in ihrer Nachbarschaft den Herrn verkündigt und mit allen möglichen Leuten betet, mit Kranken und mit Gottentfremdeten, dass sie näher zum Herrn kommen, ist sie so ausgepowert, dass sie heute hier nicht hinkommen konnte. Bitte? Ja, und ich will euch was sagen, das finde ich klasse. Mir ist es lieber, dass jeder von uns in seiner Behausung, in seinem Alltag, in seiner Arbeit so viel mit dem Herrn erlebt und dort für die Menschen da ist. Und wenn ich hier mal hinkomme, ist kein Mensch von euch da, weil ihr alle erschöpft seid zu Hause von 6 Tagen Evangelisation in eurer Nachbarschaft. Habe ich gar kein Problem mit. Aber ich habe ein Problem damit, wenn wir hier nur einmal am Sonntag zusammenkommen und ansonsten 6 Tage lang an unsere Arbeit denken, an irgendwelche Dinge, aber mit dem Herrn dort nichts Besonderes erleben. Das finde ich sehr schade. Ja, danke schön. Ja, Gütersloh. Wir waren doch einmal eine Station von der Gemeinde in Gütersloh. Aber jetzt gibt es eine wunderbare Frau und einen Mann im Herrn, nämlich Alda und Genesio. Und ich bin schon 2-mal in ihrem Haus gewesen und es ist ein wunderbares Haus. Da leben viele Menschen drin. Da kann man toll Leute einladen und kann mit ihnen gemeinsam einfach Gemeinschaft haben erstmal. Freundschaft aufbauen. Nicht gleich von Gott reden, aber irgendwann kommt das Gespräch da drauf. Irgendwann. Dann gibt es Häuser daneben und noch Häuser daneben. Das sind Menschen, die dürsten nach Liebe und die zum Herrn geführt werden können. Und ich kann mir vorstellen, warte mal, nicht so schnell. Ich weiß, Ela ist immer ganz vorne an. Ist das Harald? Ich kann mir vorstellen, in Marienfeld sind wir jetzt schon mehrere Male gewesen. Zu Marienfeld, da gehört die Henriette, die auch schon mal hier im Gottesdienst war. Da sollte beim letzten Mal auch schon noch wieder eine neue Person dazugekommen sein und so weiter. Da kann eine Hausgemeinde entstehen, eine Hausgruppe. Und aus dieser Hausgruppe kann sogar dann eine ganze Gemeinde werden, weil die Hausgruppe sich wieder teilt und vervielfältigt. Das heißt, Menschen haben eine Möglichkeit, mit ihren Füßen zur Gemeinde zu kommen. Und Sarah, du erlebst das auch. Einmal in der Woche kommen Titkens zu dir, stimmt's? Und da ist Hausgemeinde. Stimmt's? Ihr betet zusammen. Unsere Häuser. Ich glaube, Gott möchte unsere Frauen freisetzen und er möchte unsere Häuser freisetzen für den Dienst, den Gott da drin tun will. Auch wenn das noch jetzt weit entfernt ist, ich weiß es nicht, aber Gott kann auch Wunder tun, er tut ganz andere Wunder. Er kann in Marienfeld eine richtige, lebendige, eigenständige Hausgruppe wachsen lassen und auch in Gütersloh. Ich glaube das. Vielleicht passiert es nicht, aber vielleicht passiert es. Okay, jetzt kannst du das nächste Bild. Ja, Oelde, guck mal, wie weit das entfernt ist. Ja, in Oelde ist eine von Gott gebrauchte Familie, die Familie Jäger. Mit ihrer Patronin Irma und ihrem Mann Otto. Ja, mit 4 wunderbaren Töchtern und Männern und einer Schar von Kindern. Und wer schon mal da war, der weiß, das ist ein Ameisenhaufen. So. Da wird Reich Gottes gebaut und da kann auch aus der biologischen Blutsfamilie kann auch noch mehr passieren und Hausgemeinde entstehen. Und ich bin so froh, dass Andriana und Stoische auch hier sind heute unter uns, das Bild wollte ich noch nicht haben. Riedberg. Was hat Riedberg mit Reda Wiedenbrück zu tun? Gar nichts. Doch, in Riedberg wohnt jetzt ein Ehepaar, Andriana und Stoischow. Und die haben echt Probleme jetzt irgendwie zu unseren anderen Hausgruppen. Ich sage jetzt schon seit einigen Wochen, kommt doch bitte, wir treffen uns da. Kommt doch bitte, wir treffen uns da. Kommt doch bitte, wir treffen uns da. Jedes Mal klappt das nicht. Warum? Weil es einfach schwierig ist, von einem Ort woanders hinzukommen. Nicht jeder hat 2 oder 3 Autos. Und wir haben strenge Winter, man kann auch nicht immer Fahrrad fahren. Nein, der Plan A ist, dass hier eine Hausgruppe entsteht. Dann braucht Adriana Stoischow nicht mehr woanders hinzufahren. Dann haben sie dort ihre Hausgruppe, haben Menschen, mit denen sie fußläufig beten und Gemeinschaft haben können. So, jetzt binden wir das Ganze zusammen. Christus für alle, CFA. Christus für alle ist jetzt aber kein Gebäude, sondern Christus für alle ist eine Bezeichnung für Menschen, die in einer ganz besonderen Struktur miteinander verwoben und vernetzt sind und die einander unterstützen. Zuerst mal unterstützen sich die Oelder untereinander, die Reda untereinander, die Wiedenbrücker untereinander, die Riedberger untereinander. Aber dann unterstützen wir uns alle, weil einmal in der Woche kommen wir nämlich alle zusammen. Und dann darf Wegweisung gegeben werden, da bringen wir unsere Zeugnisse ein, was haben wir erlebt in der letzten Woche. Und das ist wunderschön, wir sind dann eine große Gemeinde. Ja, der Gottesdienst am Sonntagmorgen zum Beispiel ist sehr wichtig, aber er reicht nicht aus. Reich Gottes ist das, was wir gerade eben gelesen haben. Da wird gereist, da geht das hin und her, da unterstützt der eine den anderen, da wird Reich Gottes gebaut, überall, das ist ein Bienenschwarm und nicht ein Tempel, ein Gebäude am Sonntagmorgen. Amen. Stopp. Okay.